Die Eventbranche steht vor dem Kollaps. Corona zieht an der Branche den Stecker. So oder so ähnlich lauteten viele Schlagzeilen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gelesen haben. Und wir wollen heute mit unseren beiden Gästen darüber sprechen, ob hybride Events, also eine Mischung aus virtuellem und Live-Event, kurz- und langfristig eine Lösung sein können. Aber davor ein warmes Willkommen aus dem recht kalten Hamburg beim News Aktuell Podcast und hallo an meine Co-Moderatorin Janina von Niering. Hi Janina.
Hallo.
Ja, ich habe es gerade schon angeteasert. Wir haben heute eine etwas andere Folge. Wir haben zwei Gäste gleich zu Gast. Deshalb nochmal ein herzliches Willkommen an Ulrike Haferstroh und an Nadine Bortscheller. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo. Vielen Dank.
Ja, die Idee für diesen Podcast, diesen Doppelpodcast, die entstand ja vor so ungefähr einem Monat nach dem ersten hybriden PR-Stammtisch in Berlin. Der hatte sich auch genau dieses Thema auf die Fahne geschrieben. Ulrike, du bist Mitbegründerin des PR-Stammtisch in Berlin. Wir wollen gleich noch ein bisschen stärker thematisch eintauchen, was du für Learnings von diesem Event mitgenommen hast. Aber vielleicht vorab für alle Hörer, die dich vielleicht noch nicht so kennen und den PR-Stammtisch in Berlin nicht so richtig kennen. Worum geht es bei diesem Format? Was sind das für Teilnehmer und wie bist du ganz persönlich dazu gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich total, darüber sprechen zu können, weil ich glaube, dass es wirklich ein gutes Thema ist, hybride Events oder überhaupt darüber nachzudenken, was kann man von Online- und Offline-Welten gut miteinander verbinden. Ich bin Kommunikationsstrategin und Teamlead Marketing und Kommunikation, war viele Jahre auch selbstständig unterwegs, die letzten 2,5 Jahre auch in Führungspositionen in Unternehmen. Und ich habe ganz zum Anfang meiner beruflichen Laufbahn, nämlich 2011, als ich in einem Startup angefangen habe, mit einer anderen Freundin, mit Katha Junglers von Flaconi damals, den PR-Stammtisch gegründet. Weil wir saßen zusammen, waren ganz frisch in unserem Job als PR-Verantwortliche und durften machen, das ist so dieser Vorteil der Startup-Szene, und wussten aber nicht so genau wie und was man da noch alles kann. Und dann haben wir wirklich angefangen, Leute anzusprechen, die ähnlich wie wir in PR-Abteilungen, in Marketing-Abteilungen saßen, in Startups oder in Agenturen für Startups und haben uns zusammengesetzt und haben halt bestimmte Themen besprochen. Da war schon alles dabei, von SEO für Startups, jetzt eben die hybriden Events. Wir hatten aber auch wirklich klassisch Storytelling oder was für neue Tools in internen Kommunikation gibt es. Der PR-Stammtisch, damals aus einer ganz kleinen Runde entstanden, hat inzwischen, ich habe vorhin mal nachgeschaut, 1500 Mitglieder in der Facebook-Gruppe. LinkedIn ist noch ein bisschen kleiner, aber gerne sucht uns da und folgt uns dort. Lebt vor allen Dingen vom Austausch. Also wir sprechen viel mit den Leuten, die alle in der PR arbeiten, die Lust haben, was Neues auszuprobieren und sich einfach austauschen wollen, vernetzen wollen und sich gegenseitig unterstützen wollen. Aktuell ein Team von 4, das ist Nicole Schieblitz, Svenja Hoja und der Julian Steinfort. Und ja, wir organisieren das alle paar Monate vollkommen ehrenamtlich. Und da kam jetzt dieses Thema hybride Events, weil wir selber ja Events machen für unsere PRler in Berlin.
Nadine, du bist Geschäftsführerin bei der Eventagentur Die Veranstaltungsmacher und du warst bei dem ersten hybriden PR-Stammtisch jetzt Mitte September auch als Panel-Teilnehmerin und als Beraterin mit dabei, weil du auf diesem Gebiet auch Expertin bist, Die Veranstaltungsmacher. Wenn ich das richtig wiedergebe, ist ein Netzwerk aus freiberuflichen Eventspezialisten. Und ja, dich bzw. deine Branche hat Corona besonders hart betroffen. Das Eventbusiness ist das, was als erstes mehr oder weniger lahmgelegt wurde und wird wahrscheinlich auch mit einer der Branchen sein, die am längsten brauchen, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Magst du uns mal so ein bisschen deine Sicht als Selbstständige geben, wie du die vergangenen Monate erlebt hast, wie ihr mit diesem Thema umgeht, ob ihr den Kopf in den Sand gesteckt habt oder genau das Gegenteil gemacht habt? Wie ist es euch ergangen?
Sehr gerne. Erst auch nochmal von mir. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich wirklich, über dieses tolle Thema sprechen zu dürfen und vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal ein paar Insights zu geben zu hybriden Veranstaltungen. Ja, das Thema Corona hat uns wie alle im März mit voller Wucht erwischt. Wir standen eine Woche vor einer großen Messe für einen Kunden, hatten Messestand geplant und dann kam die Absage des Veranstalters und das war schon ein Schlag. Also es kam nicht ganz überraschend für uns, weil wir natürlich die Entwicklung beobachtet haben, hatten eigentlich auch ein Event in Italien geplant, was zu dem Zeitpunkt schon gecancelt wurde. Aber trotzdem war das etwas, wo wir erstmal geatmet haben und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das alles rückabwickeln. Das heißt, die ersten Wochen von Corona haben wir nur damit verbracht, mit unseren Kunden zu sprechen, wickeln wir tatsächlich die Projekte zurück. Wir müssen mit Dienstleistern sprechen. Ich habe wahnsinnig viel mit Anwälten in der Zeit kommuniziert. Das ist ein Thema, was für alle neu war. Klar hat jeder in seinen AGBs Stornobedingungen und höhere Gewalt schon mal gelesen. Jetzt aber in dieser Kraft, wie das auf uns zukam, das war für alle neu. Und wir haben uns da tatsächlich durchgekämpft und sind auch ganz froh, dass wir mit unseren Kunden gute Lösungen gefunden haben, dass alle unsere Dienstleister, unsere Künstler auch Geld bekommen haben, obwohl die Veranstaltung nicht stattgefunden hat. Und sind da ganz stolz drauf, dass wir gemeinschaftlich einen guten Weg gefunden haben. Und die nächsten Wochen haben wir auch weitere Veranstaltungen abgewickelt oder haben einfach die Stopptaste gedrückt, um zu schauen, okay, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht machen wir die Veranstaltung dann im Herbst oder doch im nächsten Jahr. Und jetzt wirklich rückblickend zu sagen, wie haben wir es damals eingeschätzt? Wie ist es jetzt geworden? Haben wir gestern darüber gesprochen? Es ist doch schlimmer geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Ich denke, dass wir alle in der Branche und auch darüber hinaus gedacht haben, dass wir schneller zu einer, Gott, ich möchte dieses Wort immer nicht überstrapazieren, aber zu einer Normalität zurückkommen und ein bisschen mehr Live-Events machen. Das durften wir jetzt im Sommer schon tun, aber das ist sehr weit von dem entfernt, was wir sonst gemacht haben. Wir kommen auch mit der Branche aus einer Hochphase. Es gab super viele Messen, ganz viele Corporate-Events. Und das gab es von heute auf morgen dann eben nicht mehr. Und so haben wir uns aber sehr schnell auch hingesetzt, was können wir tun? Wie können wir unsere Kunden beraten? Wie können die weiter mit ihren Zielgruppen kommunizieren? Und haben sehr schnell gemerkt, Mensch, das ist ein Feld, da kennen wir uns gut aus. Also gerade auch meine Geschäftspartnerin, ich habe die Ann-Kathrin Schmidt, die kommt aus dem Media- und Broadcast-Bereich. Für uns sind so die neuen Formate, wie sie momentan genannt werden, jetzt nicht so neu. Aber für unsere Kunden, für die sind hybride Veranstaltungen und Streaming-Events etwas, damit hatten die vorher selten Berührungspunkte. Und da haben wir im Prinzip angesetzt, wir haben eine Präsentation erarbeitet, haben auch ein Erklärvideo gemacht. Was heißt denn das konkret? Und stellen jetzt aber immer noch fest, dass die Worte sehr verschwimmen. Also ein hybrides Event ist so ein Hype-Wort gerade, aber neu ist das tatsächlich nicht. Also wir sprechen bei Hybrid von einem realen Publikum, was vor Ort ist, wie bei einem Live-Event. Und wir haben Zuschauer, die vor Ort zu Hause vom PC oder vor einem Laptop sitzen, ist dann der Online-Zuschauer. Und wenn man jetzt mal ein bisschen sich in andere Medien umguckt, das ist nicht neu, das nennt sich Fernsehen, gibt es seit 70 Jahren, da haben wir im Prinzip das komplett selbe Konstrukt auch. Interaktion gab es beim Fernsehen schon. Wir müssen uns mal, gucken wir mal Wetten, das an zum Beispiel. Da gab es die Saalwette, da wurde irgendwie per TED abgestimmt, später per SMS. Das ist jetzt dasselbe, machen wir auch. Mhm. Und da kann man schon sich viel abschauen. Und das machen wir gerade sehr intensiv. Wir beraten viele Kunden, wir setzen Veranstaltungen im Online-Bereich und im Hybrid-Bereich. Und das ist das, was die nächsten Monate, ich denke schon auch noch bis Mitte nächsten Jahres, uns in der Eventwelt sehr stark begleiten wird.
Ulrike, um das vielleicht mal aus deiner Perspektive ein bisschen fassbarer zu machen. Nadine hat das gerade ganz schön formuliert, wie ich finde. Sie hat gesagt, das war weit entfernt von dem, was wir sonst gemacht haben. Das trifft ja auch so ein bisschen auf den PR-Stammtisch zu, wenn ich es richtig verstehe. Bisher war das immer eine Präsenzveranstaltung, richtig?
Ja.
Wie und wann habt ihr euch denn dazu entschieden, das wirklich als hybrides Event durchzuführen? Gab es da auch eine Überlegung, das nur digital zu machen oder als ja noch kleinere Veranstaltung, als es dann im Endeffekt war, nur als Präsenzveranstaltung zu machen? Wie war so der Gedankenprozess bei euch?
Du hast es schon ganz richtig gesagt, wir sind eigentlich eine Veranstaltung, wo Menschen sich treffen im Raum und dann gibt es meistens so 2-3 Leute, die einen kurzen Impuls geben und dann geht's in die Diskussion, in die echte Diskussion, wo man miteinander erst vor dem Panel sitzt und miteinander spricht und diskutiert und dann vielleicht in kleinen Grüppchen bei einem Kaltgetränk. Die Vorstellung war wirklich immer, dafür braucht man die Begegnung im echten Raum. Und es ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen, das in den Online-Raum zu bewegen und da wirklich was zu bieten, dass die Menschen sich vernetzen. Und als wir, uns hat Corona ja genauso erwischt. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich sogar weniger mitgekriegt als Nadine und ihre Partnerin. Und wir haben im Anfang März noch eine normale Netzwerkveranstaltung gemacht, einen PR-Stammtisch vor Ort in einer Agentur. Und dann war erstmal Pause für uns, weil wir nicht wussten, wie wir jetzt damit umgehen sollten. Dazu muss man sagen, wir sind komplett ehrenamtlich. Es gibt keine Spenden oder so. Wir haben kein Budget, wir haben keine Tools. Wir hatten also nicht mal einen eigenen Zoom-Account, um mal auszutesten. Wir haben das dann organisiert. Wir haben im Sommer einen PR-Stammtisch gemacht, wo es wirklich darum ging, wie gehen Journalisten mit dieser Zeit um und wie sie Informationen suchen und wie gehen PRler damit um und wie kann man das für sich gut regeln. Und damals war schon das Feedback in diesem Zoom-Meetup, wir wollen uns alle wieder sehen. Wann gibt es den nächsten Stammtisch, wo wir alle zusammen mal wieder stehen? Und dann war für uns klar, okay, wir probieren das irgendwie. Und wir sind da recht naiv rangegangen und haben gesagt, ja, irgendwie muss das doch gehen. Na, also wir haben hier einen Zoom, wir haben einen Raum, das muss man doch irgendwie zusammenkriegen. Genau, also die Überlegungen standen im Raum und dann ging es wirklich darum herauszufinden, wie man das beides verbindet. Weil wenn Nadine sagt, gibt's ja eigentlich schon immer, das nennt man Fernsehen. Ja, wie viele Leute machen eigentlich wirklich Fernsehen?
Du bist genau so da auch rangegangen und hast auch dann in deiner Anmoderation gesagt, ja, wir machen das einfach mal hybrid und hast dann erst gemerkt, dass ihr eigentlich gar nicht so genau wusstet, worauf ihr euch da eingelassen habt. Was waren denn so die Punkte, die dich in der Planung besonders überrascht haben oder die für dich herausfordernd waren oder wo du dann in dem Moment, in dem es um die Umsetzung gegangen ist, dass du dir da gedacht hast, oh, das hätte ich nie erwartet, dass das jetzt, weiß nicht, diese Ausmaße annimmt oder diese ganzen Punkte muss ich noch bedenken, das hätte ich vorher irgendwie so gar nicht intuitiv gewusst. Die größten Knackpunkte?
Tatsächlich drei Bereiche. Das eine ist Technik und Kostenstruktur. Also das habe ich auch wirklich komplett unterschätzt, wie komplex dann die Technik aufgesetzt ist, damit das wirklich gut aussieht und gut funktioniert und wirklich für alle Seiten befriedigend ist. Und ich glaube, da wäre noch viel nach oben möglich gewesen. Wir haben jetzt wirklich für ein einfaches Modell entschieden und konnten es halt auch nur machen, weil unser Partner, der Private Roof Club, uns da wirklich sehr unterstützt hat und da einen Technikdienstleister mit reingeholt hat. Und also wie gesagt, wir ohne Geld. Das war tatsächlich der erste Punkt, der mich überrascht hat. Das haben wir aber gut gelöst. Der nächste Punkt, wenn ich eine Offline-Moderation mache, dann, ich mache auch meine Vorgespräche, dann lasse ich mich aber eigentlich darauf ein, was auf dem Panel passiert und kann da eigentlich ziemlich gut mitgehen mit dem, was dort passiert und kann darauf reagieren, auf Gesichter, auf Fragen aus dem Publikum, vom Panel. Was für mich wirklich neu war, ist, dass da wirklich zwei Bereiche laufen, die halt auch miteinander gepflegt und miteinander vernetzt werden müssen. Also wir haben die Nicole und den Julian gehabt, die beide sich um die Online-Moderation gekümmert haben und gleichzeitig dann immer wieder auch mit mir kommuniziert haben. Aber das als Moderator vorne auf dem Panel zu haben und zu verbinden und gleichzeitig immer wieder dran zu denken, da ist noch was, das ist nochmal ein anderes, ist nochmal ein anderer Schnack. Also das ist, braucht auch mehr konzentrierte Vorbereitung, weniger go with the flow, mehr wirklich, okay, wann, was und wie sind die Abläufe und was muss der andere wissen, der mit mir moderiert. Und das Dritte, was mich auch wirklich hart eigentlich ein bisschen überrascht hat, war, es ist nicht nur so, dass wir neue Tools lernen müssen, wir müssen auch eine neue Verantwortung für Kommunikation gerade lernen und zwar von allen Seiten. Also ich war ein bisschen über die fehlende Verbindlichkeit auch überrascht. Ne? Also wir hatten halt nur wenige Plätze, die wollten wir aber gerne besetzen, dann diese 20 bis 30 Plätze vor Ort. Ich habe gestaunt, nach den ganzen Jahren, wo das so normal war, diese Berliner No-Show-Rate von 50-60%, das machte es für uns natürlich wahnsinnig schwer zu schätzen, wie wird das vor Ort werden. Und das ist tatsächlich was, da müssen wir, glaube ich, alle, auch wenn wir Gäste sind, nochmal drüber nachdenken. Ne? So dieses Bewusstsein, da braucht es eine Verbindlichkeit auf allen Seiten, damit das gut wird.
Ist das auch so ungefähr deine Erfahrung, Nadine, da du ja noch ein bisschen näher dran bist in der Eventbranche, dass man, wenn man es noch nicht gemacht hat, vielleicht gar nicht sich bewusst ist, was dahinter steckt, hinter einem hybriden Event. Also welcher Aufwand, auch vielleicht ganz konkret im Vergleich zu einem normalen Event, nur einer Präsenzveranstaltung in Anführungszeichen, dass es dieses Bewusstsein einfach noch nicht gibt, was steckt da wirklich hinter, welche Ressourcen frisst das, was ist das für ein Aufwand? Erlebst du das öfter, diesen Eindruck, dass Menschen das oder Kunden das noch gar nicht so richtig wahrnehmen können, weil sie es einfach noch nicht ausprobiert haben?
Absolut. Also das erleben wir eigentlich jeden Tag. Ich muss eine Sache sagen, der PR-Stammtisch intuitiv und vielleicht auch nachher mit durch Gespräche wirklich gut gemacht hat, dass sie sehr schnell erkannt haben, dass es doch zwei Erzählstränge gibt, die man unterschiedlich bedienen muss und von vornherein gesagt hat, es gibt einen Moderator, der den Live-Part macht und es gibt eine Art Co-Moderator, der den Chat betreut, der die Fragen an die Moderation stellt. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gelöst. Da sind sie auch schon viel weiter gewesen als viele Kunden, die sich das erste Mal, als sie im April, Mai, Juni mit diesen Themen beschäftigt haben. Aber in der Tat ist es so, dass wahnsinnig viel Zeit gerade für Beratung von Kunden wir einplanen müssen, denen erstmal erklären müssen, wo liegen denn die Möglichkeiten und dass es auch budgetär dasselbe ist wie ein Live-Event. Also man kann nicht sagen, dass ein Digital-Event günstiger ist. Also na klar kann man immer alles günstig produzieren, das konnte man auch beim Live-Event. Es gibt immer verschiedene Mechanismen, die man anwenden kann, dann macht man aber natürlich Qualitätseinbußen. Ne? Das muss man dann einfach in Kauf nehmen, aber das ist auch unsere Arbeit als Agentur, zu schauen, welches Budget hat der Kunde und was können wir dafür umsetzen, um trotzdem eine hohe Qualität eben zu sichern. Und diese Gespräche haben enorm zugenommen. Also da Kunden wirklich zu überzeugen, bitte in qualitativ hochwertigen Formaten präsentieren. Ich glaube, im Lockdown in den ersten Wochen war es völlig okay, sich im Schlabberlook und schlecht ausgeleuchtet vor einer Kamera zu setzen. Aber davon sind wir jetzt wirklich weit weg. Und es ist auch so, dass man, es gibt wahnsinnig viele Tools mittlerweile. Damit muss man sich beschäftigen. Nicht jedes Tool ist für diese Art von Veranstaltungen geeignet. Und bevor ich mich entscheide, welches Tool ich nehme oder welche Technik ich verwende, brauche ich erstmal ein Konzept und eine Idee und darüber muss ich mir Gedanken machen. Und das hat der PR-Stammtisch tatsächlich, obwohl es ein kleines Budget gab und viel mit Sponsoren gemacht wurde, schon sehr, sehr gut umgesetzt. Aber klar, es gibt auch noch Luft nach oben und das sind die Learnings sicherlich für das nächste hybride Format.
Nadine, du hattest es vorhin schon gesagt, dass es in der Theorie digitale oder insbesondere auch hybride Events natürlich schon länger gibt. Du hattest das Beispiel gerade von Wetten, dass genannt, also aus dem Fernsehen kennt man es schon. Wie war das aber in der Vergangenheit bei deinen Kunden? Also dass wirklich konkrete Veranstaltungen, die jetzt keinen Zusammenhang mit Fernsehen haben, dass so etwas digital oder sogar hybrid gemacht wird. Hattet ihr da schon Aufträge oder habt ihr Kunden zumindest teilweise in die Richtung beraten, weil die vielleicht selber gar nicht auf die Idee gekommen sind, weil sie aber auch einfach aufgrund ihrer Kundenstruktur oder aufgrund der Internationalität vielleicht auch eigentlich schon das Bedürfnis danach gehabt hätten und ihr dann gesagt habt, hey, habt ihr nicht vielleicht mal darüber nachgedacht, das hybrid zu machen, damit ihr einfach viel mehr Teilnehmer, ja, die Teilnahme ermöglichen könnt oder war das eher ein Sonderfall?
Wir hatten in den letzten Jahren zwei Veranstaltungen, wo wir das Thema gespielt haben. Es gibt sicherlich Agenturen in Deutschland, die noch mehr Veranstaltungen in diesem Bereich gemacht haben, gerade wenn es eben um internationale Veranstaltungen geht. Und das war auch bei uns der Ansatzpunkt, zu sagen, wir machen ein hybrides Format, weil jedoch einfach sehr viele internationale Manager damals dabei sein wollten. Das ging aber aus verschiedensten Gründen nicht, sodass wir gesagt haben, okay, wir streamen das Event. Es gab auch da schon Interaktionen zwischen Online- und Live-Zuschauern, um das einfach interaktiver zu machen. Und da muss ich sagen, das war ganz klar vom Kunden getrieben. Der hat gesagt, ich möchte ein komplett paperless und PowerPoint-freies Event haben. Es muss alles interaktiv sein. Da war der Herr schon damals sehr, sehr weit vorne. Das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, an diesem Format mitzuarbeiten. Und da haben wir natürlich auch sehr viele Learnings gehabt. Aber jetzt würden wir dasselbe Format jetzt auch nochmal anders umsetzen, sicherlich auch noch mehr auf Kameras achten, einen anderen Bildschnitt. Das war damals eine Budgetentscheidung, das so nicht zu machen. Und da jetzt aber der Fokus darauf liegt, würden wir jetzt so ein Event auch komplett anders konzipieren.
Ulrike, du hast ja nicht nur den PR-Stammtisch in Berlin mitorganisiert, du hast ihn auch moderiert. Mhm. Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, zum ersten Mal sogar. Wie war das für dich? Du hattest im Grunde ja zwei Audiences, einmal live vor Ort und einmal die Kamera, die digitalen Zuhörer. Wie hast du dich darauf vorbereitet und wie, ja, was war das für ein Gefühl, im Grunde zu zwei Zuhörern sprechen zu müssen?
Also das war das erste Mal hybrid moderiert, genau, also die anderen Stammtische vor Ort oder auch online habe ich auch schon moderiert. es ist wirklich neu gewesen, mich da mehr absprechen zu müssen und wirklich, was Nadine eben auch schon meinte, diese zwei Storylines eigentlich zu haben. Ne? Also wie unterhalte ich das Publikum vor Ort? Das ist eigentlich klar. Man begrüßt, man geht ins Gespräch, dann setzt man sich aufs Panel. Da muss man darauf achten, dass man die Abstände einhält. Auch das war neu natürlich, dass man da mitdenkt. Wie muss ich mich bewegen, damit das halt auch aussieht mit einer Kamera? Vor Ort war nochmal die Herausforderung, wir hatten einen Gast, Carola Bergmann vom Euroforum, die per Zoom zugeschaltet war und die tatsächlich auf der Wand hinter uns zu sehen war und wir natürlich teilweise so halb mit dem Rücken zu ihr saßen. Auch das ist dann eine Herausforderung, sich da wirklich in dem Moment reinzudenken, wie stelle ich mich hin, dass ich sie anschauen kann oder so halb anschauen kann. Und gleichzeitig darf ich mich ja nicht wegdrehen, weil die Kamera ist direkt vor mir. Also das waren Sachen, die waren neu, die sind auch direkt in dem Moment entstanden, wo wir das aufgebaut haben und gemerkt haben, okay, das funktioniert so nicht, wie wir uns das im Kopf gedacht hatten. Wir müssen jetzt gerade mal umpositionieren. Also das ist, das sind ja die Sachen, die dann auch nochmal der Budgetknappheit einfach geschuldet. Wir hatten keine Probe. Würde ich übrigens jedem empfehlen. Probt das vorher. Ganz wichtig. Und dann nochmal schnell umdisponieren. Das war eine Herausforderung. Beim digitalen Teil war ich total froh, meine beiden Kolleginnen halt zu haben, also den Julian und die Nicole, die das sehr gut gemacht haben und halt die Menschen im Zoom-Bereich in der Diskussion dort schon abgeholt hatten und dort diskutiert haben mit denen. Ursprünglich hatten wir auch wirklich gedacht, da nochmal ein extra Programm anzusetzen. Also wir haben beim letzten Zoom-Meetup mit Breakout-Rooms gearbeitet. Da gibt's ganz tolle Moderationstechniken und solche Themen wie Liberating Structures und so. Also wie man halt wirklich ein Online-Publikum dazu bringen kann, zu interagieren miteinander. Also das gab's so auf verschiedenen Fronten, gab's da Herausforderungen und auch so spontan Entscheidungen wie das Gespräch mit Carola wollten wir ursprünglich alles im Zoom führen, dass also Nicole sich vorbereitet hatte auf das Interview mit ihr. Dann haben wir aber in der Probe, also in diesen 10 Minuten, bevor es losging, gemerkt, es funktioniert nicht. Und dann habe ich das noch übernommen. Also auch das so Sachen, die dann mal so spontan gewechselt werden mussten, weil es einfach besser gepasst hat. Ich meine, ich war unglaublich froh, dass ich Leute wie Nadine da mit vor Ort hatte und auch im Vorgespräch oder auch mit als Robert und auch das Technikteam, das da betreut hat, die dann halt Feedback gegeben haben und die sehr schnell reagiert haben und ganz klar wussten, okay, ja, das sieht nicht aus, lass uns das anders machen. Na, und dann Lösungen hatten. Das ist super wertvoll, dann halt wirklich Profis an der Hand zu haben, die das dann übernehmen. Mhm.
Das ist ein schönes Beispiel, was du gerade bringst zum Stichwort Proben. Eins der Riesenthemen, die wirklich unterschätzt werden noch. Auch die ganzen, gerade wenn man viele zugeschaltete Redner hat, die sogenannte Referentenannahme, die auch im Vorfeld zu schauen, wo ist das beste Licht bei euch zu Hause oder im Büro, die Internetverbindung zu schicken, die rechtzeitig eben reinzuholen in das Programm. Das sind Sachen, die muss man wirklich gut vorbereiten. Und da setzt man sich im Vorfeld hin und plant und das sind so die Jobs, die wir halt momentan tagtäglich machen. Also es ist schon der Planungsaufwand in Richtung Content und Vorbereitung ist um ein Vielfaches höher als bei einem Live-Event. Wobei, vielleicht liegt es auch daran, dass wir das Live-Event wirklich so verinnerlicht haben, dass es einfach super schnell geht. Aber es sind doch einfach auch viel mehr Player mittlerweile bei einem Online-Event oder bei einem hybriden Format.
Also wir haben dann bisher so als die größten Knackpunkte, man darf es nicht unterschätzen, es ist definitiv nicht weniger aufwendig, sondern vielleicht sogar aufwendiger. Es ist auch nicht günstiger, sondern im Zweifelsfalle vielleicht auch teurer. Man hat die Herausforderung auf jeden Fall mit den beiden Audiencen und sollte das auf jeden Fall vorab einmal proben. Nadine, hast du sonst noch wie so eine Art Checkliste oder so ein paar Punkte, wo du sagst, gerade wenn du Kunden berätst, dass sie das auf jeden Fall vorher einmal wissen sollten und durchdenken sollten? Oder was sind aus deiner Erfahrung heraus sonst auch so die größten Fehler, die vielleicht sonst noch gemacht werden? Hast du da noch so ein paar Punkte für uns?
Klar.
Vielleicht auch in technischer Hinsicht?
Sehr gerne. Es gibt wirklich viele Punkte. Ich habe die im Vorfeld tatsächlich mal versucht runterzuclustern und bin auf 4 essentielle Punkte gekommen. Das ist das Storytelling, hochwertiger Content, professionelle Technik und ein hoher Grad an Interaktion. Und jetzt würde ich nochmal ergänzen, weil Ulrike das schön vorgelegt hat, wirklich das Proben und die Ablaufplanung im Vorfeld. Das wäre so der 5. Punkt. Storytelling, um da jetzt nochmal vielleicht ins Detail kurz zu gehen, meint tatsächlich, was wir schon gesagt haben, eben diese 2 Storylines sich anzuschauen. Wie gehe ich mit dem Live-Publikum um, dass es für die ja auch spannend bleibt? Und wie gehe ich mit den Online-Zuschauern. Und je nachdem, wie viel Live-Publikum ich habe, ich denke, jetzt im Winter werden wir uns wieder eher doch in die reinen Online-Events begeben, wo wir dann einfach kein Live-Publikum vor Ort haben, wird man sich mehr auf das Online-Publikum konzentrieren. Dann ist es so ein bisschen wie die Olympischen Spiele. Klar, da sitzen 70.000 Menschen im Stadion, aber eigentlich wird es ja für die Millionen von Menschen, die vor den Fernsehern zu Hause sitzen, gemacht. Da wird dann auch noch andere Technik eingebunden, die die Live-Zuschauer vor Ort gar nicht sehen. Das macht es ja auch total spannend am Ende. Und da muss man sich einfach ganz konkret überlegen, wie will ich mit meinen kommunizieren und wie kriege ich sie im Idealfall auch noch miteinander connected? Also, dass man Ideen generiert, wie kann sich ein Online-Zuschauer mit einem Gast vor Ort vielleicht unterhalten? Das sind so Sachen, die halt wahnsinnig spannend sind und auch die Interaktion zwischen diesen beiden Gruppen fördert. Der zweite Punkt, Content ist King und Punkt. Eigentlich ist das schon eine Aussage, die für sich steht und gar nicht viel Erklärung braucht. Aber wir merken gerade doch, wir müssen wieder drüber reden, weil Content ist das, was ein Online-Format trägt. Also ich kann mich super schnell wegklicken, wenn das langweilig ist, wenn der Redner nicht reden kann auf der Bühne, wenn wirklich Vorträge 1-2 Stunden gehen, wie es beim Live-Event gern gemacht wird. Das funktioniert bei einem Online-Event überhaupt nicht. Es muss alles viel kurzweiliger werden. Ich muss mir über Pausenbespielung Gedanken machen. Ich muss in verschiedenen Formaten denken. Ich kann nicht immer Vortrag Q&A. Vielleicht mache ich ein Panel rein. Vielleicht ändere ich auch mal das Setup, dass ich mich auf der Bühne woanders hin bewege, um so ein bisschen bildliche Spannung zu haben. Und überhaupt Visualisierung ist einfach ein großes Thema. Ja, also man darf nicht vergessen, der Online-Zuschauer hat nur Sehen und Hören. Das sind die beiden Sinne, die angesprochen werden. Und die muss ich bedienen. Und die muss ich gerade, das Sehen muss ich noch mehr bedienen und wirklich spannenden visuellen Content kreieren. Wenn ich zum Beispiel, was gerade wirklich auch so ein bisschen en vogue ist, ich gehe in ein Greenscreen oder Studio oder gleich in richtig große Streaming-Studios, wo ich eine LED-Rückwand habe, wo ich einen LED-Boden habe, wo ich wirklich coole Sachen mit Content machen kann. Also wirklich Content 3D mit 3D-Technik zum Leben erwecken. Das ist cool, das ist das Spaß, das haben die Leute mal so noch nicht gesehen und deswegen bleiben die dran. Aber das wird halt leider momentan nicht gemacht. Also wird viel Geld, wenn es dann doch Events gibt mit großen Budgets, wird sehr viel in Technik investiert, die dann aber nicht für den Content genutzt wird. Und das ist eine Entwicklung, die wir gerade beobachten, die ich auch sehr schwierig finde. Mhm. Und deswegen muss man einfach auch ein Konzept von vornherein haben und sich überlegen, was möchte der Kunde überhaupt mit der Veranstaltung erreichen? Was ist das für eine Veranstaltung? Was ist das für eine Zielgruppe? Also das, was wir als Agentur machen, ist eine strategische Analyse und eine Beratung. Und daraus entsteht dann erst ein Konzept. Und das Konzept bestimmt am Ende die Technologie und die Technik, also die Plattform, ob ich wirklich in ein Greenscreen-Studio gehe oder ob ich eine physische Bühne baue oder wie beim Frühstücksfernsehen zum Beispiel einfach das alles in der Kulisse mache. Das hat auch totalen Charme und den Content dann einfach einblende. So, das sind alles Sachen, da macht man sich strategisch vorher Gedanken und dann kommt erst die Technik. Und das ist etwas, das passiert momentan leider nicht. Also die Kunden gehen sehr viel zu Technikfirmen, weil sie natürlich denken, es ist irgendwie Broadcast und es ist so techniklastig und Internet, gehe ich mal zu einer Technikfirma. Das ist sicherlich der erste Schritt, das ist ein guter Gedanke. Aber da kriegen sie im Prinzip nicht diese umfassende Beratung, die ein Komplett-Event letztendlich braucht. Und das Event beginnt ja nicht mit dem Streaming, das beginnt bei der Einladung. Und das geht über Social Media, es geht ins Follow-up. Das sind alles Sachen, das sind unsere Aufgaben als Agenturen. Und all dieses zusammen macht halt so ein Online-Event oder ein hybrides Format dann auch wirklich spannend. Was auch wesentlich ist, ist, und das hat Ulrike schon angesprochen, ist wirklich die Moderation. Also gerade wenn man dann doch mit 3-4 Kameras arbeitet, um auch eine tolle Dynamik im Bildschnitt zu haben, ist es super wichtig, dass der Moderator sich auch in die Kamera dreht. Man kann das mal sich anschauen, wenn Öffentlich-Rechtlichen sich ein Talk-Format anschaut, wie viele Bildschnitte es da einfach gibt. Es gibt Close-Up auf die Moderatoren, dann spricht sie, wenn sie das Thema vorstellt, dann wechselt die Kameraperspektive auf den Menschen, den sie anspricht. Da ist sehr viel Dynamik drin und das macht halt so ein Bild erst wirklich interessant. Und natürlich auch die Redner, die dort auftreten, können die ihm gut sprechen, wenn sie das nicht können. Coaching, Kameratraining. Das sind so die Sachen, die wir gerade wirklich auch viel unseren Kunden empfehlen, wenn sie sagen, okay, der und der, der hat echt Angst vor der Kamera zu stehen, sagen wir, gar kein Problem. dann müssen wir coachen. Das kann jeder lernen. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Klar, es ist Überwindung, aber es ist nicht unmöglich. Und da muss man einfach schauen, dass man im Idealfall einen super Moderator mit auf die Bühne stellt, der einfach so ein bisschen auch die Angst nimmt, der super kameraaffin ist. Das sind so wirklich Sachen, die dann begeistern und den Ablauf spannend machen. Und klar, eben sowas wie Künstler einbinden, finde ich super wichtig, dass man nicht nur einen Vortrag hintereinander hat, dass man ein tolles Opening hat, gern auch mit Künstlern oder eine tolle Abschlussinszenierung oder alle nochmal zusammen interaktiv auf die Bühne holt über eine Fotokollage. Es gibt ganz tolle Online-Möglichkeiten, die man integrieren kann in verschiedene Plattformen. All das ist wahnsinnig wichtig. Also es gibt, ja, der Katalog ist tatsächlich sehr lang. Es sind so diese vielen Kleinigkeiten, die es am Ende spannend machen. Aber das machen wir beim Live-Event genauso. Also da gibt es auch unsere Checklisten und was müssen wir machen und wie denken wir dramaturgisch, inszenatorisch. Das müssen wir im Live-Event, im Online-Event auch machen. Das ist leider so ein bisschen gerade auf der Strecke geblieben, weil viele reden über Interaktionsplattformen, die sind wahnsinnig wichtig und die braucht es eben auch. Aber wir müssen auch sehr, sehr viel Zeit investieren und Liebe und ja auch Geld in wirklich guten Content.
Ulrike, ich glaube, für viele der Teilnehmer, die wirklich vor Ort waren, war es das erste richtige Event seit vielen Monaten eigentlich. Unsere Geschäftsführerin Edenstedt Thompson war auch vor Ort und sie sagte auch im Nachgespräch dann zu uns, wie erfrischend das mal war, wieder richtige Menschen zu sehen. Wie war denn so das Feedback von den Leuten, die vor Ort waren und die digital zugeschaut haben? Habt ihr da wirklich Rückmeldungen gekriegt und was war so euer Learning aus der ganzen Geschichte? Oder was würdet ihr als zweite Frage vielleicht bei der nächsten hybriden Veranstaltung anders machen?
Also das Learning war definitiv, dass die Leute danach dürsten. Also die wollen alle wieder. Die wollen wirklich sich austauschen und Begegnungen haben. Und die haben sich alle eigentlich gefreut, dort hinzukommen, einen schönen Ort zu haben, eine schöne Veranstaltung zu haben und gleichzeitig auch sich sicher zu fühlen. Auch das, ne? Also man darf das nicht vergessen. Das spielt halt immer eine Rolle und es war alles gut vorbereitet. Ja, das Learning war, dass es total schön war und mehr solche Events eigentlich braucht. Und wir haben uns total gefreut, dass Edi zum Beispiel auch da gekommen ist. Und wir hatten mehrere Gäste dabei, die das erste Mal wieder auf einer Veranstaltung waren. Und wir wurden auch gefragt, wann es die nächste gibt, ne? Ob wir es noch schaffen, bevor die Veranstaltungsgrößen beschränkt werden. Jetzt im Winter vielleicht wahrscheinlich, ob wir das nochmal hinbekommen. Auch online im Chat kam unglaublich viel Feedback, dass das Spaß gemacht hat. Also wirklich mitzubekommen, dass so eine Veranstaltung gehen für die PR-Stammtisch-Teilnehmerinnen, war auch wirklich das Thema total interessant, ne? Also weil viele, wie gesagt, viele auch aus Verbänden und Startups und kleineren Agenturen halt eben nicht die großen Budgets haben und für die das halt nicht normal ist, große Events zu machen, sondern die wirklich halt kleineren Budgets gerade überlegen, wie kriege ich das hin und kann ich das hinkriegen? Funktioniert das und wie kann das funktionieren? Und ich glaube, da gab es einen super Austausch auch. Also Nicole und Julian hatten sehr viel im Chat zu tun und sehr viele Fragen beantwortet. Wir konnten gar nicht genug alle weiterleiten ans Panel. Also da gab es ein reges Interesse, gerade zum Thema Austausch und wie, ja, was Nadine auch sagte, wie verbinde ich eigentlich die Leute vor Ort mit den Menschen online, ne? Oder auch die Menschen online untereinander, ne? Was so für uns so auf einer normalen Veranstaltung, einem Event vor Ort funktioniert. Man stellt sich an den nächsten Tisch mit seinem Kaffee. Wie kriegt man das eigentlich in diesen hybriden Veranstaltungen oder auch in eine reine Online-Veranstaltung? Wie kriegt man das gut hin? Und wir sind auch ganz aktiv nochmal rausgegangen und haben danach Leute angesprochen, weil wir natürlich auch immer Interesse haben, Partner für das nächste Event zu finden. Und auch da, also das Interesse ist groß. Die Menschen wollen sich begegnen und wollen sich austauschen.
Ich habe eine Frage an euch beide. Es ist, glaube ich, mittlerweile wirklich ohne Zweifel, dass Corona auch einen nachhaltigen Effekt auf unsere Arbeitswelt hat. Es gibt viele Firmen, die mittlerweile schon groß angekündigt haben, dass die Homeoffice-Regelung nichts ist, was jetzt für die Corona-Monate nur gilt, sondern dass sie Homeoffice langfristig entweder implementieren werden, wenn sie es vorher noch gar nicht hatten, oder deutlich ausweiten werden. Das wird einfach ungemein viel mit unserer Arbeitswelt machen und das hat natürlich auch Auswirkungen, gerade auf Fachveranstaltungen, weil in der Regel finden Fachveranstaltungen unter der Woche statt. Manchmal entweder so als Frühstücksrunde oder vielleicht auch als Lunchrunde, oftmals aber eher so am späten Nachmittag oder frühen Abend, je nachdem, wer so der Teilnehmerkreis ist, dass die Leute halt direkt nach der Arbeit dahin können. Die Frage ist aber, Wie sieht dies direkt nach der Arbeit aus, wenn immer mehr Menschen regelmäßig auch im Homeoffice arbeiten, was vielleicht zum Teil viel dezentraler ist, was nicht in der Innenstadt ist, wo ihr Unternehmen sitzt, sondern weil sie grundsätzlich eh schon ein bisschen am Stadtrand wohnen oder vielleicht auch der Trend dahin geht, dass die Menschen sagen, okay, wenn ich sowieso nicht mehr jeden Tag ins Büro muss, dann kann ich vielleicht auch die ein, zwei Tage, die ich ins Büro fahre, mal einen längeren Arbeitsweg auf mich nehmen, wenn ich dafür dann zukünftig vielleicht mehr Platz habe, ein bisschen weiter außerhalb von der Stadt. Das führt aber natürlich dazu, dass bei Veranstaltungen, die dann zentral stattfinden, die Leute vielleicht nicht mehr kommen, weil sie sagen, sie machen dafür nicht extra den Weg dann in die City, wenn sie den ganzen Tag über im Homeoffice waren. Glaubt ihr daher, dass professionell organisierte hybride Events langfristig auch zu einer Art Standard werden? Oder ist es für euch eher etwas, wo ihr sagt, naja, ich glaube, das ist etwas, das wird jetzt die nächsten Monate und dann wird es aber auch wieder abschwächen, weil hybride Events halt nicht das Gleiche sind wie eher rein persönliche Events oder reine Live-Events direkt vor Ort?
Ich glaube, ich fange mal an. Ich glaube, die Frage würde ich, glaube ich, anders aufziehen. Ich glaube, es ist nicht, also wenn ich für den PR-Stammtisch das mir anschaue, dann weiß ich, dass es für uns keine dauerhafte Lösung ist, weil es einfach eine Kostenfrage ist. Ich glaube, Hybrid ist tatsächlich etwas, das braucht eine gute Beratung, es braucht ein gutes Konzept, es braucht guten Content vorher, nachher, damit sich das wirklich lohnt, auch diesen Aufwand, diesen technischen Aufwand, diesen Vorbereitungsaufwand, dass das funktioniert. Für so ein kleines Format wie unser PR-Stammtisch und wir haben zwischen 20 und 60 Teilnehmer im Schnitt, lohnt sich das auf Dauer nicht, jedes Mal dieses Paket zu schnüren. Und wir hatten vorher auch schon immer das Problem, dass es auch Mütter gibt zum Beispiel oder Väter, die abends halt nicht können, die sich halt wirklich überlegen müssen, welche Events machen sie. Wir hatten so ein bisschen die letzten Jahre diese Inflation der Events, also dass jeder meinte, er müsste jetzt so eine Fachveranstaltung und also wirklich in Berlin konnte man jeden Abend weggehen und irgendwo ein Kaltgetränk und ein Gespräch bekommen. Ich glaube, das wird sich ein bisschen reduzieren. Das wird, glaube ich, man muss sich, glaube ich, mehr konzentrieren und wissen, was man wirklich bietet. Da sind wir wieder beim Content. Warum mache ich das? Habe ich wirklich etwas, was die Menschen, die ich ansprechen möchte, zu mir bringt und was habe ich davon? Also wirklich so dieses, ja, eine Strategie auch für solche Events zu haben und sich wirklich zu überlegen, was will ich, was kann ich bieten und was haben meine Gäste davon? Und dann funktioniert es auch. Und dann ist es, glaube ich, nicht von Hybrid abhängig, sondern kann entweder als Online oder als Offline funktionieren. Und Hybrid tatsächlich für Menschen, die halt noch den größeren Aufwand auch auf sich nehmen.
Ich gebe Ulrike total recht. Also es kommt zum einen auf die Qualität des Contents an. Dann gehe ich auch wirklich um 19 Uhr setze ich mich nochmal in die Bahn oder ins Auto oder aufs Fahrrad und fahre in die Innenstadt. Wenn das Panel so hochkarätig besetzt ist und die Speaker toll sind, dann werde ich das tun. Und wenn ich dann noch Geld dafür bezahlen muss, ist die Hürde halt noch höher und dann werde ich das machen. Also da bin ich total überzeugt von. Der andere Aspekt der Frage betrifft tatsächlich einfach das Format. Ich glaube auch, dass so ein PR-Stammtisch eher vom Live-Moment lebt. Also wir haben zwar gesehen, es funktioniert jetzt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr irgendwann zurückkommt, das eher live zu machen, sicherlich auch aus Kostengründen. Aber es gibt ganz viele Formate, wenn wir in den internationalen Bereich gehen, große Messen, Messe München oder die IFA hier in Berlin, das sind ja alles internationale große Messen, die stattfinden. Da wird es einfach so sein, dass es digitale Zwillinge geben wird, weil nicht jeder reisen kann, nicht jeder hat interessiert zum Beispiel der komplette Content. Es sind dann vielleicht über 3 Tage verteilt 5, 6 Speaker. Da überlege ich mir natürlich, auch unter dem Nachhaltigkeitsaspekt, setze ich mich jetzt in den Flieger und komme von Boston nach Berlin, um mir irgendwie 3 Speaker anzuschauen, wenn ich mir die online angucken kann. Also das wird sich auf jeden Fall durchsetzen, auch bei internationalen Konferenzen. Hybrid ist so ein bisschen gekommen, um zu bleiben. Das geht nicht mehr weg und damit müssen wir alle umgehen. Und ich finde es eigentlich auch eine ganz spannende Entwicklung, die Digitalisierung von Veranstaltungen, weil es bietet auch sehr großes Potenzial. Und wir sehen es ja auch auf den Messen, die schon stattgefunden haben in beiden Formaten oder auch nur online, dass die Zuschauer online eine viel höhere Reichweite plötzlich haben als das die Live-Messe. Und das ist spannend. Und wenn wir dann künftig in beiden Formaten denken, bietet es unheimlich viel Potenzial. Sowohl für internationale Kongresse, Konferenzen, als auch für Messen. Und dann, wenn man in so kleineren Segmenten geht, da muss man einfach immer schauen, was wir mit dem Format erreichen. Aber auch da sehe ich viel Potenzial für hybride Formate oder eben auch reine Online- oder Streaming-Geschichten.
Ich glaube auch für Firmen, die zum Beispiel verschiedene Standorte haben und über Remote-Arbeiten grundsätzlich sprechen müssen, weil ja wir ein Büro in Düsseldorf, in Hamburg und in London haben, da kann es zum Beispiel auch in größeren Firmenworkshops interessant sein, hybride Formate zu machen. Also wirklich zu sagen, ich hole ein Kernteam vor Ort, die machen einen Teil, der live bespielt wird und ein Teil passiert dann halt online für die anderen Teams, die remote oder in anderen Büros, in anderen Städten sitzen. Also auch da, glaube ich, kann da eine Menge passieren. Also nicht nur Event, sondern auch in andere Formate, dass es hybrid ganz gut funktioniert.
Ich finde das auch ganz spannend, dass ich jetzt selber in meinem Arbeitsleben nicht mehr für jedes Stundenmeeting nach München fliegen muss, sondern einfach, dass die Unternehmen sich so breit geöffnet haben, was sie ohne Corona nie gemacht hätten, aber jetzt dem total offen sind. Und das zeigen auch die Entwicklungen, von denen du gerade gesprochen hast, Janina. Das Unternehmen sagen, das implementieren wir jetzt und das wird auch nach Corona so bleiben. Das hat wahnsinnig viele Vorteile. Also nicht nur nachhaltige Aspekte, die da zum Tragen kommen, es ist auch Zeitmanagement, Ressourcen, die man irgendwie dann anders nutzen kann für die Arbeit. Weil ganz ehrlich, nicht jeder kann im Flieger oder im Zug gut arbeiten. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Wir haben vorher im Netzwerk auch schon so gearbeitet und sind jetzt froh, dass unsere Kunden diesen Weg auch mitgehen künftig. Und ja, aber klar, es wird immer Meetings geben, da muss man sich treffen, Vertragsabschlüsse. Es gibt manche Sachen, die kann man einfach nur live machen, weil einfach dieses Zwischenmenschliche da sein muss und irgendwie Körpersprache einfach ein wichtiges Medium ist, um sich auszutauschen. Aber Hybrid wird bleiben.
Das glaube ich auch.
Das ist ein ganz schönes Schlusswort, Nadine, wie ich finde. Vielleicht eine ganz kurze, allerletzte Frage an Ulrike. Plant ihr schon den nächsten Stammtisch und wenn ja, wie?
Ja, wir planen schon. Wir haben auch ein Thema. Wir wollten diesmal ein einfacheres Thema nehmen und tatsächlich als klassisch online per Zoom, weil das erst im November wahrscheinlich stattfinden wird und wir diese ganzen Unwägbarkeiten tatsächlich reduzieren möchten. Und wir werden uns was Gutes überlegen, auch wieder mit einem spannenden Gast oder zwei Gästen und auch so ein bisschen Moderation und Workshop-Style für die Zoom-Konferenz. Also wer Interesse hat, gerne uns folgen. Einladung kommt bestimmt bald.
Spannend. Wir verlinken gerne. In diesem Sinne, vielen Dank Nadine, vielen Dank Ulrike für die schönen Einblicke und vielen Dank Janina, dass du mit dabei warst und ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für eure Einladung.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.